Herzlich willkommen zur zweiten Lesung von David Vann, deren deutsche Übersetzung dann wieder Ernst Gossner lesen wird, wie mich auch sehr freut. Im letzten Buch hatten wir das neueste auf Deutsch erschienene Aquarium. Heute gibt es was anderes. Jammer und Klage, Schreie von bebendem Zorn und unnennbarer Qual ziehen durch Vanns Werk. Der sich auch, wie wir auch das letzte Mal bereits gehört haben, als Schreiber in der Tradition der griechischen Tragödie sieht. Während David Vanns letzter auf Deutsch erschienener Roman Aquarium, wie wir auch das letzte Mal erfahren haben, von ihm selbst als glücklich endende Weihnachtsgeschichte bezeichnet wird und inzwischen ein weiteres Buch unter dem Titel Bright Black Air veröffentlicht wurde, das sich mit dem Medea-Stoff auseinandersetzt, geht es heute um die Geschichte eines Jagdausflugs, der sanft ausgedrückt etwas eskaliert. Wie Vanns andere Bücher ist auch dieses keine leichte Kost. In Goat Mountain erlebt man, wie in der amerikanischen Wildnis die Natur des Menschen entfesselt wird, eine dunkle Natur voller Urinstinkte, voller Tod und Schmerz. Einen Satz aus Vanns Roman würde ich gerne zitieren. Aber mein Großvater war zu einem modernen Wesen geworden, eine Fettleibigkeit vollgepumpt mit Insulin und Tabletten, außerstande, meilenweit durch den Wald zu laufen. 1000 Generationen, Zehntausende von Jahren von ihm zu Ende gebracht. Da bleibt mir bei allem, was in David Vanns Goat Mountain passiert, in der Wildnis passiert, abschließend nur noch ein Zitat der Wiener Band Kreisky: Der Mensch gehört nicht in die Wildnis, das ist gegen die Natur. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Thank you. Thank you for having me here at the festival, second event. It's a wonderful festival, so generous and well-organized and well-attended. I've had a great time, so thank you, and I hope you enjoy this too. I'll say just a couple things about the book, and then we'll have a long reading in German, the whole first chapter, and then I'll read just a short bit after that in English. Sorry. So, Goat Mountain, this photo on the UK edition is a photo actually of me when I'm 11 years old, the first two deer that I killed. Hunting was the big tradition in our family, and this ranch we went to every fall. And it was where all of our stories were held and where the men in the family came together. It was kind of the place that defined who we were. And as we would arrive each year, there was a gate, and as we unlocked the gate, we would usually see someone hunting illegally up on the mountain, a poacher. And when this happened, my father would always have me look at the man through the scope of his rifle, which was a rifle for shooting bears. It was way too big for deer, 300 Magnum, and he'd have a shell in the chamber and the safety off. And it was like he was willing me to tap the trigger. He really didn't like the people hunting illegally on our land. Should we translate any of that, do you think? Do you need a new translation?
Soll ich übersetzen? Ja? I should have known.
I would have actually paid attention.
So funny. Well, just the land where we belong.
Also David, auf der UK-Ausgabe des Buches, das ist der David, als er 11 Jahre alt war und seinen ersten Hirsch oder seine ersten zwei, so you killed two deers at your first time. Mhm. Er hat seine ersten zwei Hirsche umgebracht. Es war eine Familientradition, das Jagen. Sie sind immer zu den eigenen familiären Jagdgründen oder Jagdrevier gefahren, wo sie dann immer am Tor auch immer Wilderer gesehen haben vom Weiten. Und der Vater hat dem David das Gewehr gegeben, es war ein großes, also ein
für oder gegen Bären und viel zu groß für Hirsche. Und er hat gesagt, schau mal da durch, und die Safety, also die Sicherung war lose, also man hätte jederzeit abdrücken können, und er hat gesagt, schau, da ist der Wilderer. Und David hat dann eben durchgeschaut und hat den Wilderer gesehen und war irgendwie so kurz, so als hätte der Vater ihm so freien Zugang gegeben zum Abdrücken.
And as already mentioned, the book is Greek Tragedy. I'm a neoclassical writer writing Greek tragedies. This one's very close to that, even dramatic unities. It's one dramatic action. It's just four characters in one place on a hillside and 2.5 days, a short amount of time, all in scenes. And one reviewer in the UK said that three of my books were the same because they all had cabins in them. So this one, they have to sleep on the ground. They don't get a cabin.
Also David schreibt sehr angelehnt an die griechische Tragödie, also mit Einheit des Ortes, der Zeit. Also es ist in dem Fall vier Charaktere und innerhalb von 2.5 Tagen. Also, und ein Reviewer hat von Davids Büchern geschrieben, dass die letzten drei Bücher, die er da geschrieben hat, alles dasselbe waren, weil immer eine Blockhütte vorkommt. Und diesmal hat er seine Charaktere auf dem Boden schlafen lassen.
I should say just the language of it, it's pushing toward the Germanic side of the language. I've translated Beowulf from 1200 years ago, which sounds like Huat Gardena, Nier Dagum, Thead Koninga, Thrymje Frinnen, Hutha Eitlingas, Ellen Fremadon. It's all like paired stresses, Thead Koninga, Thrymje Frinnen. So that's what the language is supposed to be like in the book.
So you translated Beowulf?
Yeah.
Oh, interesting.
I'm still revising it. It's like 3,000 lines. I've been doing it for 5 years. Okay. I'm within a couple months of finishing, I swear.
Also David hat Beowulf übersetzt und eben die Sprache ist und also eine alte germanische Sprache. Is it Germanic?
Yeah.
Old Germanic, alte germanische Sprache, und hat diese Sprache oder diesen Duktus dieser Sprache auch in diesem Buch hineinfließen lassen.
And the last thing, the books are all about religion. This one has the Holy Trinity in very strange form, but you won't see that really in the readings from today. But it'll be a special treat, a reason to buy it.
Also in diesem Buch geht es auch um Religion und um die heilige Dreifaltigkeit. Und das ist, über das lesen wir heute nicht, aber es ist natürlich ein extra Zuckerl, um das Buch dann auch zu kaufen.
End action.
Staub wie Puder auf der Luft und der Tag eine rötliche Erscheinung. Geruch von Staub und Kiefern, Geruch von Wolfsmilch. Der Pickup eine gelenkige Kreatur, der Kopf vom Körper weggedreht. Eine scharfe Kurve und ich fiel beinahe über die Seitenkante. Auf einer Matratze kniend, die an der Ladefläche gebunden war, darunter die gesamte Campingausrüstung. Nordkalifornien 1978. Festhalten in Mulden und Kurven, das Metall schon morgens warm, in Serpentinen die Straße hinauf. Ich hatte einen Schuhkarton mit Steinen und auf geraden Strecken nahm ich mir einen und warf ihn im Vorbeifahren nach einem Baum. Wurf und Krümmung, seitliche Flugbahn, ein trommelndes Geräusch, kreiselnd und scharfkantig durch die dichte Luft, vom eigenen Impuls getrieben, vom Kurs abgedrängt, in einen Bogen gezwungen, übers Ziel hinausgeschleudert. Ich hatte bereits ein Gespür für diesen Bogen, berechnete ihn voraus, zielte weit dahinter, boxte in die Luft, wenn ein Stein ins Fleisch schnitt, der dumpfe Aufschlag über dem Motorengebrumm, vielleicht sogar etwas abgeplatzte Borke. Der Himmel senkte sich, der Tag heizte auf, die Luft wurde dichter und nochmal dichter, presste alle Gerüche aus Metall, Abgase, Öl, Staub, Kraut, Kiefern. Und jetzt eine Weile trockenes gelbes Gras, ein Tal mit Zuckerkiefern, ein Tal, das anzeigte, dass wir vorankamen, den See hinter uns gelassen hatten. Jeden Herbst diese Jagd, jeden Herbst diese Rückkehr. Wir machten Rast in Bartlett Springs, hielten im flüchtigen Zwielicht unserer eigenen Staubwolke. Mein Vater stieß die Tür auf, noch bevor die Luft wieder klar war, trat hinaus. Ein großer, hagerer Schatten und schulterte sein Gewehr. Mein Vater selbst im Schatten leuchtend und scharf umrissen, ein vom Rest der Welt abgesetztes Wesen, allzu präsent, lief los, den Pfad hinauf zu den Quellen. Auf der anderen Seite stieg mein Großvater mit einer Tüte Zitronen aus der Fahrerkabine und danach Tom, der beste Freund meines Vaters, der sich in die Mitte gequetscht hatte, seit frühester Erinnerung dabei, so gut wie Familie. Er trug eine Brille, die beim Hochsehen aufblitzte, selbst in dieser staubigen Ödnis. »Wir sind da«, sagte er. Ich sprang auf der Seite meines Vaters hinunter, griff in die Fahrerkabine, hinter den Sitz nach meinem Gewehr, einem 30-30 Winchester Unterhebelrepetierer mit Kimme und Korn, kaltes Metall, noch nicht aufgeheizt vom Tag. Kein Schulterriemen, also trug ich es in der Hand zu den Quellen. »So wie ich war und immer sein würde«, dachte ich, mit dem Gewehr in der rechten Hand, den Lauf tief nach unten gerichtet. Geneigte Nadel, dieses Gewehr, geneigter Planet, der mich anschob. Die Bartlett Hot Springs, längst geschlossen, vor Jahrzehnten schon abgesperrt, eingezäunt, verlassen, ein Relikt aus früheren Zeiten. Der Pfad, ein Schleichweg, ein Steig durch graue Felsbrocken, auf die Flechten gestanzt waren, in schwarz, orange, grün und weiß, kleine Scheiben, Räder und Rosetten, die Künftiges vorhersagten und alles Vergangene festhielten, Welt auf Welt gedruckt in unendlicher Wiederholung. Niedrige, tote Äste, die gegen uns schlugen, immer ein wachsames Auge auf Klapperschlangen. Doch der Weg so kurz, dass wir bald auf einer Art Terrasse standen, alter Rasen überwuchert von Gras und Unkraut, alter Beton, ein Einzelblöcke zerbrochen, große, zugewachsene Flächen, ein verwunschener Ort für mich und nur für mich, weil ich zu jung war, um mich zu erinnern. Deshalb konnte er in meiner Vorstellung aufblühen. Frauen mit Sonnenhüten, Spitze und Rüschen, Männer in Mehrteilern mit Taschenuhren und Spazierstöcken hier in dieser Oase, um in den Quellen zu baden und daraus zu trinken. So malte ich es mir aus und meine Familie mit von der Partie, älter, vornehmer. Es hätte Musik gegeben, eine Kapelle in einem Pavillon und abends Windlichter in den Bäumen, alte Eichen dick und knorrig, doch mit viel Raum dazwischen und Tanz. Mein Großvater ließ sich gegen eine niedrige Betonmauer sacken, überwuchert und beinahe nicht zu sehen, ein kleiner Wasserhahn, salzverkrustet. »Kostprobe gefällig?« fragte er mich. Mein Mund zog sich unwillkürlich zusammen. Das Wasser würde nach Schwefel schmecken. »Klar«, sagte ich. Mein Großvater wuchtig, ein aufgeblähter Bauch unter braunem Jagdhemd und brauner Jacke. Immer diese Jacke, sogar bei der Hitze. Er hatte ein Glas mitgebracht, schnitt die Zitrone und drückte zwei Scheiben aus, während ich zusah, den Hahn öffnete und das Wasser laufen ließ, erst rostbraun, dann klar. Ich bekam stets den ersten Schluck und fragte mich, ob sich seit dem letzten Mal etwas geändert hatte, dass Wasser giftig geworden war, nicht nur im Geschmack. »Bartlett-Sekt«, sagte mein Vater und schmunzelte seinem Mundwinkel. Hohe Wangen wie mein Großvater. Alle drei beobachteten mich, belustigt und bemüht, es nicht zu zeigen. Das Glas gefüllt, funkelnd im Licht, Wasser, das vor sich hinschwappte, Zitronenscheiben, die zerfielen, der Geruch in der Luft, Schwefel aus tiefsten Erdfalten. Ich nahm das Glas, das sich kühl anfühlte, obwohl ich es mir warm vorgestellt hatte, radioaktiv, schnupperte am Rand, hustete und bereute es, während die Männer leise glucksten. Dann stürzte ich es hinunter. Der Erdfurz, gasig, und geballt durch meilenweite Höhlen und Krustenfäulnis. Ihre Augen tränenfeucht von unterdrücktem Gelächter. Ich konnte es sehen. »Kommt schon«, sagte ich. »Lacht ruhig. Ich weiß, dass ihr lacht.« Mein Vater mühsam beherrscht, Augen geschlossen, Mund verkniffen, doch Brust und Bauch wogten unter seinem dreckigen weißen T-Shirt, das Prusten von Toms aufgestautem Lachen, sein abgewandtes Gesicht. »Entschuldigung«, sagte er schließlich, »aber dein Gesicht.« Mein Vater schlug die Hand vor den Mund wie ein Frosch, der versucht, ein Pferd zu schlucken, sagte Tom und zog seine verzerrte Unterlippe himmelwärts. Mein Großvater konnte nicht mehr und band schnauzend mit bebendem Bauch die Plastiktüte mit den Zitronen zu. »Was machst du mit den Zitronen?«, fragte ich. »Ihr seid doch auch noch dran.« Mein Vater kniff vor lauter Erheiterung die Augen zusammen und ich begriff, dass sonst keiner trinken würde. »Schön«, sagte ich. nahm mein Gewehr und ging zum Pickup zurück. Ich kletterte auf die Matratze und behielt mein Gewehr bei mir, weil ab jetzt jeder Hirsch, den wir entdeckten, freiwillig war. Und ich wollte gern auf etwas schießen. Ich hörte ihr Gelächter von oben, doch als sie näher kamen, verstummten sie, stiegen schweigend ein und wir fuhren weiter. Der Wind kühl, weil ich schweißnass war, mein T-Shirt klamm, Handflächen auf der Kabine, Gewehr unter einem Bein geklemmt, auf der Suche nach Hirschen. Nach gebogenen Gewein zwischen toten, trockenen Zweigen auf einem Strauchhang, nach einem braunen Flecken Fell aufrecht unter einer Zuckerkiefer oder im Schatten liegend, Farben und Formen von Wild überschaubar, der Rest Hintergrund. Ein geübter Blick blendet den Hintergrund aus. Ein geübter Blick ließ die Welt so verschwinden, dass nur das Ziel übrig bleibt. 11 Jahre alt. Und seit 2 Jahren hatte ich dieses Gewehr. Seit ich denken konnte, hielt ich Ausschau. Aber auf dieser Jagd durfte ich zum ersten Mal töten. Offiziell illegal, nach dem Familiengesetz alt genug. Die Welt war beinahe leer, das wusste ich schon. Die Gegend hatte kaum etwas zu bieten, eine Wüste, aber mein Vater erzählte Geschichten von Seen voller Enten, Wäldern voller Wild und es gab Fotos von Dutzenden erlegter Enten, Dutzenden Fischen nebeneinander auf dem Gras, sortiert nach Größe und Art, Fotos von meinem Vater und Großvater und Tom und ihren Freunden, die zusammen mit ihren Hirschen posierten, je 2, 10 Stück an einem Wochenende mit prima Kopfschmuck. Also schien es möglich, dass diese Wüste einst belebt und ich zu spät geboren war. In Zehntausenden von Menschenjahren war ich 25 Jahre zu spät aufgetaucht. Und das machte mich wütend. Selbst mit 11. Wütend über mein verpasstes Erbe. Der Wind jetzt warm, mein T-Shirt trocken und es ließ sich nicht ermessen, wie hoch wir waren. Oben in den Bergen, aber in einer Senke, die Luft heiß und dicht. Und obwohl ich jedes Jahr über diese Straße fuhr, gab es Abschnitte, die mich immer noch erstaunten, die sich weiter dehnten als in meiner Erinnerung. Es würde noch 2 Stunden dauern, bis wir unser Stück Land erreichten. Und das war eine ordentliche Strecke. Ich war der Wachposten über der Fahrerkabine, aber meine Augen waren vom Wind ausgetrocknet, blinzelten jetzt und über Meilen hin entdeckte ich kein einziges Lebewesen außer Vögeln. Die Vögel waren noch da. Flimmernde Sturzflüge, die Flügel weit und weiß gebändert, Blauheer und Buschheer, lauter sogar als Motor und Räder. All die kleinen braunen Vögel, namenlos, nutzlos, direkt an der Straße, Tauben von einem blassen Cremegrau, Wachteln, die die Straße entlang liefen, dann aufflatterten. Hin und wieder ein Greifvogel, vielleicht Zeichen für mehr, zumindest Kleines, das im trockenen Gras ablebte, Reste. Tauben und Wachteln würde ich töten. Und wenn die weg waren, Feldmäuse und die kleinen braunen Vögel. Der Pickup wurde langsamer und wir bogen ab zu einem Wasserlauf auf einem Strand mit großen, glatten Steinen. Wir hielten ohne Staubwolke. Der Bach nicht mal kniehoch, aber ziemlich breit, mindestens 10 Meter. Die Steine farbenfroh, unter Wasser blau und tief, leberrot, eine Abwechslung nach gelbem Gras, brauner Erde und Borke, grünen Nadeln, blassblauem Himmel, sattere Farben, glitzerndes Narrengold an den seichten Rändern im Sand. Wir knieten auf den Steinen, schnupperten erst am Wasser misstrauisch, was stromaufwärts gerade verwesen mochte, aber dann tranken wir, kalt und klar und schwer. Je kälter es war, desto schwerer wurde es, drückte sich dicht an die Steine, floss tief dem Erdinnern zu wie Quecksilber, in jedem von uns ein Abwärtssog. Ich reinigte mich vom Geschmack nach Bartlett und Zitrone. Jeder von uns eine Art Magnet, davon war ich überzeugt. Jeder von uns wurde gezogen, keine Tat folgenlos, jeder Schritt ein weiterer Schritt auf ein Ende zu. Das wusste ich, seit ich Erinnerung besaß. Wir stiegen wieder ein und fuhren durch den Bach, das andere Ufer hinauf, Kabine und Pritsche wandten sich und ich klammerte mich an eine schmale Leiste über dem Seitenfenster, wurde nach hinten gezogen, dachte an Pferde, an eine Zeit, da wir mit Pferden übergesetzt hätten, vornübergebeugt in unseren Sätteln, tief über die Mähne und mit Bitterkeit dachte ich daran, dass ich diese Zeit auch verpasst hatte. Die ganze moderne Welt, eine Verirrung. Fernseher statt Pferd. Ein schrecklicher Betrug. Die Straße schmal und tief, an einem Hang entlang, dann quer hinüber durch Wäldchen, dann wieder in die pralle Sonne, die Luft dünner in den kühlen Abschnitten, geballter im Licht. Der Tag schritt voran und ich wurde geröstet. Gewehr unter einem Bein geklemmt, aber keinerlei Anzeichen von Wild. Fels und Gras und Unterholz. Der Chaparral wie eine Plage über dem Land, dicht und endlos, wo zweifellos einmal Bäume gestanden hatten. Das Wild lag tagsüber im Gebüsch in Deckung, außer Sichtweite. Trockene, braune Strünke, überall perfekte Tarnung für Geweih. Der Blick verkürzte sich, die Straße führte von Senke zu Senke, Täler öffneten und schlossen sich. Irgendwann aber begannen wir mit dem seichten Aufstieg über Bergketten, die zu unserem Jagdrevier führten. Weitere Grate in Sicht, weitere Berge in der Ferne. Die Welt tat sich auf mit ihren Möglichkeiten. Die Straße wand sich in die Höhe und schnitt dann tiefer in den steilen Abhang. Fiel zu meiner Rechten ab und verengte sich zu weniger als einer Spur. Kleine Steine prasselten unter den Rädern weg und mein Vater fuhr langsamer, lenkte instinktiv vom Abhang weg, die Räder links hinauf, dass der Pickup sich einem langen, tiefen Canyon entgegenneigte. Nur noch 5 Meilen pro Stunde, langsam um Steine und Huckel herum. Vor uns ein Hangrutsch. Boden, der weggesackt war, die Straße unterbrochen. Mein Vater wurde langsamer und blieb etwa 20 Meter davor stehen. Kein Platz zum Wenden. Vielleicht mussten wir zurücksetzen. Ich sah mich um. Der Pfad, über den wir gekommen waren, steil und schmal. Gängigeres Gelände war weit weg. Mein Vater stieg aus, Tom nach ihm. Mein Großvater blieb sitzen auf der Hangseite. Tja, sagt mein Vater, sieht nicht gut aus. Mir wurde schwindelig, also sprang ich mit meinem Gewehr von der Pritsche zur Felswand hin. Lose Steine zu meinen Füßen, kantig, hart und frisch, dunkelgrau, flechtenlos, kürzlich freigelegt, herabgefallen vom langen, narbigen Berghang. Keine Vegetation, nur Trümmer. Durch Geröll zu fahren, quer über eine Schutthalde, das war genau mein Albtraum seit Jahren. An einer steilen Bergwand entlang zu fahren, von der Steine herunterfallen, diese unaufhaltsame Wucht, auch wenn es im Traum eher Sand war, feinkörniger, und ich im Schulbus saß, statt auf einem Pickup. Die Wirklichkeit trotzdem zu nah am Traum. Ich fühlte dasselbe wie im Traum, nämlich, dass wir hinweggefegt würden. Hinunter in den Tod im Canyon. Mein Vater legte den Arm um mich. Keine Sorge, es wird schon. Es ist schon öfters passiert. Nicht sehr beruhigend zu hören, dass der Traum sich im richtigen Leben wiederholte. Tom blickte den Hang hinauf. Kommt alles runter, sagte er. Ein paar Jahre noch, dann gibt es hier keine Straße mehr. Mein Vater sah prüfend hoch. Kann sein, sagte er. Eine neue Straße wird nicht billig. Aber das steht hier unter Forstverwaltung. Die sind dazu verpflichtet. Schon. Und was machen wir jetzt? Mein Vater atmete aus und blies ein wenig die Backen auf. Sehen wir uns das mal an. Wir gingen vor zum Felssturz, zu dritt hintereinander auf der kaputten Straße, etwa zur Hälfte weggebrochen und den Hang hinuntergerutscht. Frische Erde, ein dunkleres Braun, noch nicht von der Sonne gebleicht. Der Stein fast schwarz. Ich blickte auf verwüstete Bäume hinunter, entwurzelt, entrindet und umgeworfen. Weiterer Schaden über die Schutthalde hinaus bis in den Wald. Die Wucht eines Brockens hunderte von Metern hinabgeschleudert und beim Aufprall zerschmettert, dabei jede Zelle um sich herum aufsprengend in langer, bleicher Folge wie Dominosteine. So dachte ich damals, als könnte ich ins Fleisch der Bäume blicken. »Zum Berg hin ist Luft«, sagte mein Vater. »Der Wagen hat Platz.« »Aber der Winkel«, sagte Tom, »das ist ziemlich steil.« »Schon, aber so schnell rollt man nicht runter.« Wir können uns auf die Bergseite setzen, um sie etwas schwerer zu machen. Gut. Ich blickte zum Pickup zurück. Mein Großvater kam auf uns zu über denselben Pfad wie wir. Er sah uns nicht an. Seine Augen blickten nie irgendwo hin. Immer nur vage geradeaus. Sein Gesicht ausdrucksleer. Ein Fuß vor dem anderen, schwere, zähe Bewegung, die über 3 Schritte oder 3 Tage gehen konnte. Ein Gang, der ein Ziel haben konnte oder auch nicht. Kein Blick auf die Verwüstung unter ihm. Mein eigener Großvater, so fremd wie nur irgendwer. Zu viert standen wir da, ohne ein Wort, und das war's. Keine weitere Diskussion. Mir gefiel das gar nicht. Wir stiegen wieder in den Pickup, Tom und ich bergseitig auf der Matratze mit baumelnden Beinen, während mein Vater langsam Richtung Hangrutsch fuhr und mein Großvater auf dem Beifahrersitz verharrte.
Offenbar war es ihm recht, zusammen mit zwei weiteren Generationen den Berg hinunterzustürzen, wenn es sein musste. Zum Berg gewandt, konnte ich nicht sehen, was auf der anderen Seite passierte. Rutschten die Räder ab, würde ich es erst mitbekommen, wenn ich kippte, und dann war es zu spät. Ich könnte noch versuchen, abzuspringen, aber da wäre ich schon in der Luft. Die Schwerkraft, das beängstigendste auf der Welt, der Sog der Leere. Mein Vater rollte langsam in niedrigem Allradantrieb, keine 5 Meilen pro Stunde. Der Wagen hob ab wie auf einer Welle, hob ab und neigte sich, und ich beugte mich vor, sah den Radkasten wachsen, je mehr Gewicht vom Reifen genommen wurde, und ich fragte mich, wie mein Vater oder Großvater rechtzeitig rauskommen wollten. Sie wären in der Kabine gefangen. Ich fühlte, wie der Berg unter uns wegrollte, die Schwerkraft jetzt von der Seite zog, ein Pendel, und wir vier samt diesem Pickup sein Anker. Aber der Wagen senkte sich, die Welt ebnete sich wieder, und wir waren nicht gefallen. »Na, das war ja haarig«, sagte Tom. Der Pickup hielt, und er stieg wieder in die Fahrerkabine. In ein paar Tagen mussten wir auf demselben Weg zurück, aber bis dahin konnte sich die Straße verändert haben. Die Männer in der Kabine, ich auf dem Posten, und wir waren jetzt oben auf einer Bergflanke, einem offenen, geschwungenen Abhang ohne Baumbestand, nur niedriges Gesträuch und trockenes Gras, alle anderen Hänge zu weit weg zum Hirsche schießen. Also gab es nichts abzusuchen, als den Bergbuckel vor uns auf Geweihe zu warten, die sich vor dem Himmel abzeichneten, und ein blitzartiges Huschen. Ein sonniger, wunderschöner Tag mit blauem Himmel und Brise und Vögeln, und unser Pickup kurfte auf das Tor zu. Gleich im nächsten Waldstück würde es kommen. Ich spürte die Aufregung, die ich bei jeder Ankunft verspürte, weil dieser Ort ein ganz besonderer war. Hierher kehrten wir immer wieder zurück, seit Generationen. Dies war der Ort, der uns gehörte, zu dem wir gehörten und der unsere Geschichte barg. Alle Vorfahren und alle Geschehnisse und alles würde im Laufe dieser Jagd abermals erzählt werden. Und wenn ich einen Hirsch fand, kam meine Geschichte zum ersten Mal hinzu. Eine letzte Strecke durch gerodete Böschungen und Beerentraube, ein Abschnitt, an den ich mich nie erinnerte. Als wir da durch waren, sahen wir Goat Mountain vor uns. Wir fuhren an der südlichen Flanke hoch. Ein Grat erhob sich zu unserer Rechten über die oberen Lichtungen und auf steile Felshalden, auf denen wir nie jagten. Darunter dichter Wald, in dem wir irgendwo unser Camp samt Quelle und Wiese lag. Darunter der Stausee und die Bärensuhle und die unteren Lichtungen und Serpentinen und die Brandstelle, wo ein Feuer durchgezogen war, und alles, was uns sonst noch eingeschrieben war. Hier hielten wir immer an, um uns umzusehen, um zu sehen, wer wir waren. 640 Morgen gemeinsam mit zwei Partnern aus dem Central Valley, weit weg von allem, entlang einer ganzen Bergflanke, in mehrere Geländepartien aufgeteilt, fast bis hinunter zu dem langen, schmalen Tal und Cache Creek. Keiner sprach. Wir hätten ewig stehen bleiben können. Aber der Pickup rollte langsam weiter, das Camp rief, und der Weg hangelte sich zwischen den Bäumen hinab, wo alle Sicht verloren war und das Laub bereits von den Eichen fiel, trockene, glatte, stachlich gesäumte Blätter, das Rot und Grün der Beerentraube, ein Buschheer mit seinem schroffen Ruf und dann eine Explosion von Wachteln direkt an der Straße, plumpe, braune Körper, die sich in flache Flugbahnen warfen, wackelig und unentschieden hinein ins nächste Unterholz und die Bäume dahinter. Man hatte mir beigebracht, zum Gewehr zu greifen und zu schießen, und es juckte mich, diese dunklen Knäuel ins Visier zu nehmen, als die Vögel bei der Landung ihre Flügel auffächerten. Sie würden innehalten nacheinander, mein Blick einen Moment starr zielen, abdrücken, ein vollkommener Moment. Aber hier durfte ich keine Vögel töten, keine Schüsse, die das Wild verschrecken könnten. Also verschwanden die Wachteln wieder im Gebüsch und der Pickup rollte weiter, und ich verspürte ein dumpfes Bedauern. Etwas in mir wollte einfach töten. Dauernd und ohne Ende. Die Luft jetzt kühler, die Straße ganz im Schatten. Schatten musste auf dem steilen Hang, der zur Linken abfiel, und dann waren wir endlich da. Das Tor vor uns aus dickem Stahl, gestrichen in der Farbe von getrocknetem Blut, schwere Rohrkonstruktion, die kein Pickup verbiegen konnte, zu beiden Seiten 2 Meter tief in Beton verankert und ein Schlosskasten so dick, dass man ihn nicht aufschießen konnte. Selbst eine Gewehrkugel würde bloß streifen und abprallen. Eine Evolution von Toren über die Jahre. Hier das Endprodukt, von meinem Vater eingebaut. Ein Tor, das kein Wilderer zerstören konnte. Ein Tor, das nie ersetzt werden musste. Ich sprang hinunter und folgte meinem Vater, der unter dem Schlosskasten auf der Erde lag und mit beiden Händen in einen engen Stahlschacht griff. Dieser verhinderte, dass man mit einem Bolzenschneider oder einem Gewehr an das Schloss herankam. Allerdings blieb auch kaum Platz für einen Schlüssel. Da musste man sich blind reinfummeln. Mein Vater mit verzerrtem Gesicht, Schultern über dem Boden, »Verdammte Wilderer«, sagte er, »der Schlüssel geht nicht rum. Leg dich hinter mich auf den Boden.« Also legte ich mich mit dem Gesicht nach unten auf Erde, Kies und Blätter. Mein Vater drückte sich von mir ab und dann hörte ich, wie das Schloss aufsprang. »Endlich«, sagte er und angelte den Schlüssel wieder heraus. Ich stand auf und klopfte mir Erde und Blätter ab, während mein Vater das Tor öffnete. Tom und mein Großvater standen jetzt da und blickten den Hang entlang. »Wir haben einen Wilderer«, sagte Tom. Ich ging zu ihnen, blickte hoch und sah in weiter Ferne auf einem Felsaufschluss eine orangefarbene Jagdweste. »Wie ist der da raufgekommen, wenn nicht durchs Tor?«, fragte Tom. »Bestimmt Motocross-Maschinen«, sagte mein Vater. »Um sie übers Tor zu heben, sind die zu schwer, aber von der Hauptstraße gibt es inzwischen wahrscheinlich irgendwelche Pfade dort rüber.« »Ich weiß nichts von Pfaden«, sagte mein Großvater. »Eröffnungswochenende«, sagte Tom, »ballern rum und verschrecken alles am Eröffnungswochenende. Und was schert es sie überhaupt, wann sie jagen? Verstoßen doch eh gegen das Gesetz, dann können sie doch genauso gut im Juni was schießen.« »Wenn sie die Beute einmal hier rausgeschafft haben, weiß keiner mehr, wo sie herkommt«, sagte mein Vater. »Stimmt.« »Dann wollen wir mal sehen«, sagte mein Vater und ging zur Fahrerkabine zurück. Ich wusste nicht, was er meinte, aber er kam mit seiner 300er Magnum zurück, stellte sich hin, legte das Gewehr an die Schulter, nahm den Wilderer ins Visier. Großes, schwarzes Zielfernrohr. Es war ein schönes Gewehr. Geöltes, schwarzes Holz. Ein Gewehr für die Bärenjagd, zu groß für Wild, aber mein Vater benutzte es trotzdem. Irgendwo in ihm ein Zerstörer. Das Gewehr hatte einem Hirsch einmal fast die ganze Schulter weggerissen, als die Kugel auf der anderen Seite wieder rauskam. »Der hat ja vielleicht Nerven«, sagte mein Vater. »Genießt den Sonnentag und lässt den Blick über unser Land und unsere Hirsche schweifen.« »König der Welt da oben«, sagte mein Großvater. »Bringt den Wagen her«, sagte mein Vater. Tom ging hin und löste die Handbremse, ließ den Pickup langsam zu uns heranrollen. Mein Vater legte erneut an, stützte allerdings diesmal die Ellbogen auf die Motorhaube. Er lud eine Patrone in den Lauf. Mal sehen, ob er das hört. Ich will, dass er hier rüberguckt und sieht, was ihn im Visier hat. Doch soweit ich erkennen konnte, hatte sich der Wilderer nicht bewegt und nicht in unsere Richtung geblickt. Er war weit weg, vermutlich über 200 Meter, also konnte ich sein Gesicht nicht genau erkennen. Aber er schien den Hang weiter vorn hinunter zu blicken. Tom hatte sein Gewehr jetzt auch rausgeholt und visierte den Wilderer an. Ich hatte leider bloß einen Diopter in meiner 30-30. »Hier, guck mal«, sagte mein Vater, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich hielt das Gewehr und stützte meine Ellbogen auf die Motorhaube des Pickups. Der Geruch von Waffenöl, wie bei meiner 30-30, aber sonst alles ganz anders. Schwerer und vollkommen glattes Holz und dunkelblaues Metall miteinander verschmolzen, als wären sie in einem Stück auf die Welt gekommen, und die Balance, als ich den Schaft an die Schulter legte, war auch vollkommen. Es wollte und konnte mühelos Teil von mir werden. Das Zielfernrohr leuchtend, scheinbar ohne Quelle, ein direkter Blick in die Welt, mein eigenes besseres Auge. Auf 200 Meter Entfernung deutliche Maserung des Steins, über 2 Fußballfelder weit weg dunkler Stein, verwittert mit Narben, Höckern und Riffeln, eine breite Felsplatte. Ich folgte ihr nach links, wo der Wilderer auf der Kante saß, baumelnde Stiefel, Gewehr auf dem Schoß, Jeans und weißes T-Shirt in der Sonne, die orangefarbene Jagdweste, orangefarbene Baseballmütze. Er wollte gesehen werden, hier in der Weite, auf unserem Land. Lange Koteletten, hellbraun, Gesicht und Hals, rosa von der Sonne. Ich fuhr mit dem Fadenkreuz über einen Arm aufwärts, vom Ellbogen zur Schulter. Der Wilderer schien es zu spüren, absolut unheimlich. Er drehte sich nach links und sah mich direkt an, ins Fernrohr. Dann zog er die Beine nach, bis er geradeaus blickte. Er hatte uns gesehen, etwas gesehen. Farbe von der Motorhaube oder die Spiegelung auf einem Zielfernrohr. Seine Hände hoben den Feldstecher, der ihm um den Hals hing, und große dunkle Augen blickten mich direkt an. Meine Hand legte sich fester um den Schaft und ich hielt die Luft an. Das Fadenkreuz schwebte zwischen den Linsen. In der Zeit gefangen mit diesem Mann, in diesem verhaltenen Augenblick, langsam ausatmen, mit Bedacht, wie ich es gelernt hatte, und langsam den Abzug betätigen. Da war kein Gedanke, ganz sicher. Da war nur mein Wesen, der, der ich bin, jenseits von Verstehen. Die Welt barst aus irgendeinem Kern und ich wurde durch die Luft geschleudert und landete im Dreck. Der Nachhall in meinen Ohren, das Pulsieren vom Blut, mein Herz, ein Presslufthammer, das Gewehr neben mir auf der Erde, meine rechte Hand noch immer am Kolben. Mein Vater zog mich am Hemd hoch und warf mich nach hinten und ich landete nicht dort, wo der Boden hätte sein sollen. Ich segelte über den Straßenrand und die Erde senkte sich und ich fiel immer weiter. Ging einen Baumstamm oder Ast und noch einen und weiter durch die Luft mit einer Drehung und sah nur von rechts einen Schatten über mir, bevor ich mit der rechten Schulter auf Erde und Blätter knallte und mich überschlug und mit dem linken Bein einen Stamm rammte und herum gewirbelt wurde, mit Kopf und Nacken auf den Boden traf, dann aufrecht weiterfiel, Blick geradeaus, so wie durch den Hang hinunterrennen und ich breitete instinktiv die Arme aus und zuckte zur Seite, als mich der nächste Stamm an einer Schulter erwischte und wurde unerträglich weitergeworfen, bis ich durch Blätter schlitterte und endlich liegen blieb. Ohne zu wissen, wie es mich geben konnte oder was nun kam.
Wow, Ernst is a great reader. I used to be able to understand German, be able to read and write short stories in German, so I can still understand quite a bit, especially if it's my own book, because I know the story. Okay, so I'm reading from later in the book. I sat at the downhill side of the table, steered clear of my father, rifle butt between my feet and barrel coming up past my right shoulder, in close and protected. I grabbed the pot of cream of mushroom soup steaming at the center of the table and poured it over my pancakes, creamy white with dark chunks, half moons, thick gravy condensed without the water added. My father sat down opposite and yet managed not to see me. I was not there. He poured the gravy over his own pancakes and cut a piece with his fork. Roar of the lantern, the primary sound now, close above us. My grandfather ambled out of the darkness to the table, and my father got up to allow him room to swivel his legs across the bench. The sound of his breath working, lungs too small for all that bulk, a heart the size of a walnut. Everything inside him shrunken away, until finally you could cut him open and find only endless fat. A plate put before him, and he poured the gravy and began chewing even before the food hit his mouth. My father cutting perfect double-layered triangles, as he always did, portioning the same amount of gravy on each bite, chewing for about the same length of time, everything ordered. And then Tom joined, stabbing his legs in beside me, his plate piled with three pancakes, taking more. He poured the white gravy and then cut in a ragged way with his fork, working toward the center of the pancakes without trimming any edges. My father, always annoyed by this, glancing over as he ate. And suddenly it seemed as if this could be any other hunting trip, rising early in the morning, before the light, my father glancing over at Tom's plate and holding back from saying anything, the lantern and the spring, the wind coming up. The dead man just playing, a joker tied himself in a sack, horsing around. I looked over my shoulder and he was there, swaying a bit in the breeze, holding back his laughter, his chin tucked into his chest, eyes closed. I do understand that something has happened, my father said. Hallelujah, Tom said. But think about what the two of you have suggested. We have killing and burning my son as one suggestion, and that from his own grandfather, who apparently has lost his mind. My grandfather said nothing in response, a jaw chewing as automatically as any cow's, eyes vacant. And then we have the bright idea of going to the sheriff, so that we can all explain how this happened and why we brought him here and put him in a sack and on and on. We'll have lots of time in pajamas for the rest of our lives to get the stories to work out. It's not too late, Tom said. It's still only one person committed a crime. Not true, my grandfather said, not true. He was staring now at the dead man, sighting him from farther off than seemed possible, and his fist on the table with the fork sticking up. So what's your bright idea? Tom asked. We bury him, my father said. Bury him, Tom said. A proper Christian burial. Do we invite his mother? It's easy, my father said. All this land and no one here. No way to check all of it. We go out in the brush somewhere and dig down and bury him and forget the whole thing. As if it never happened. Yeah. And what happens when they come looking for him? Let them look. We don't know anything. And what happens when they find that blood where he was shot? Nothing. There's no body, and we don't know anything. We don't know anything. Yeah. And your son never says anything, never in his entire life, doesn't slip and say something at school. Yeah. That man in the sack is not the problem, my grandfather said. You take care of that, and you still have taken care of nothing. My zombie dad, suddenly the fucking philosopher. Zombie? Yeah, Dad, as in you're never fucking home. You're as lively as a piece of wood. And now suddenly, when there's a problem and I could use some help, you're fucking Aristotle. Hooga booga. We know not what comes from our own arses. Doing something is doing nothing. Wah, wah, wah. My grandfather swung that fist with the fork faster than I had imagined possible. And now his fork was standing up. Sorry, it's just problem solving that's done so well. Sorry. Anyway, my grandfather swung that fist with the fork faster than I had imagined possible. And now his fork was standing up in my father's forearm, where his sleeve was rolled back, the tines deep in his flesh and already turning red at the edges. So sudden, it seemed almost as if forks were supposed to stick up out of forearms. Then a bellowing from my father, yanking the fork free, hints of red in the air, red even in the flattening light. And my father merged with that great bulk, a collision that reversed time, that took what had calved away and found it entire again, one mass falling backward, suspended, a fall soft and continuing, a kind of love almost, the underside of boots waving above the table now, and a wump of sacks of flesh hitting earth, a snarl of sound unrecognizable to me, and nothing set in motion would ever cease. A tumbling and grunting across ground I could not see, so I stood, as Tom did, and we watched this mass work its way toward the land of miniature water wheels and islands and channels, and these giants, at times separate, at times combined, rose and fell across that land, the water a way to mark movement, great splashes and sprays in the shadow now of the tree, but carrying light anyway, a faint blue to it, even when lofted. And I was standing now at the water's edge and holding my rifle in both hands, and my father labored for me. He was crying. I could hear that. He was weeping as he pummeled my grandfather and was pummeled back, slapping sounds flat and unconnected, tumbling into light again, farther downstream, and I saw my grandfather's mouth open, a great dark hole inhaling, fueling that mass. I knew my father had no hope. My father was weakened by a sense of right and wrong. The unjust was a weight to him, and he would return the world to a perfect order, and that can never be done. But my grandfather worked from older rules, I see now, from what shifted mountains and made light bend. He was waiting only to see what would happen, and no outcome was any less desirable than any other. I didn't know that at the time, but I had some sense of it, a fear that was wholly earned, an instinct that was unerring, an instinct my father had somehow lost. My father lay flat on his back in the stream, face barely above water, and my grandfather lay across him, looking up into darkness, and used only his elbow, jabs downward, and my father buckling each time, and my grandfather seemed not even interested, unwilling to make a greater effort, only these lazy, punishing jabs and the blank stare into nothing above. That face, that blank stare, is what I still need to understand. How could I kill and feel nothing? Can we ever know how we have become? This is why I keep looking to the Bible. It's almost entirely worthless, and I don't care about Jesus, but the Old Testament is a collection of stories from an earlier time, atavistic shadows that I keep wandering through, hoping for recognition. The fight was over, my father defeated, and my grandfather rested on him, that elbow still jabbing downward now and then. The stream, considering them just another island, the cold soaking into my father, and Tom and I stood at the bank and did nothing. My grandfather, not a force that could be mitigated in any way. We could only wait. Thanks.